Diese Predigt hat den Titel Über die nichtigen Dinge. Vor einigen Tagen wurden mir letzte Worte eines treuen Glaubensbruders zugesandt, und zwar ernste, tiefe Gedanken zum Abschied, die er in den letzten Wochen seines irdischen Lebens im Dienst an der frohen Botschaft vom Heiligen Christus auf seinem Krankenlager an die Glaubensgeschwister gerichtet hat, um sie zu stärken und zu ermahnen. Das war ihm bis zum April im Jahr 1856 möglich. Worte eines Sterbenden. Besinnliche Gedanken einer Bilanz nach über 30 Jahren im Dienst des wunderbaren Evangeliums. Und da kann so ein Mann Gottes auch nicht umhin, über seinen Umgang mit den alltäglichen Dingen in all den Jahrzehnten seines ablaufenden Erdenlebens eine ernsthafte Nachlese zu halten. Ja, was erscheint einem da im Rückblick als klein, als groß und was als nichtig? Einige dieser seiner Empfindungen sollen uns nun der Anlass sein, uns mit einzufinden in Gedanken an seinem letzten Lager, wie damals seine Glaubensbrüder, und aufmerksam mitzuhören, was ein Sterbender anderen Sterbenden mitteilen will, bevor er endgültig zu seinem und zu unserem Herrn heimgeht. Die Bibel hält uns ja gezielt an zu solch einem ernsthaften Verhalten im Buch des Predigers Salomo, wo denn steht, besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages, denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Das Wort Gottes bevorzugt im Neuen Testament an vielen Stellen eine ganz bestimmte Wortwahl, wenn es die Stellung eines Gotteskindes vor dem Vater klar definiert, und die lautet vor Gott in Christus, respektive auch in der umgekehrten Wortfolge in Christus vor Gott. Auch das gibt es zum Beispiel Römer 15, 17, 2. Korinther 2, 17, 12, 19. Und weil im Wort Gottes nichts unwichtig ist, müssen wir stets aufmerksam die Reihenfolge der verwendeten Begriffe beachten, so wie sie im Text auftreten. Vor Gott in Christus, das ist jedenfalls immer unsere Ausgangssituation. Das ist der uns von Jesus erworbene Stand vor Gott in jeder Minute des Lebens, das wir neu von ihm empfangen haben. Und dieser Stand bringt eine umfangreiche Bedeutung mit sich. Wir alle kennen das Wort, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, so wie es im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 steht. Und doch wissen wir im Alltag oft nicht, wo und wie weitreichend sich das auswirkt. Und dann vertrösten wir uns recht schnell auf unsere Zukunft beim Herrn. An sich keine schlechte Zuflucht. Aber hier steht ja nicht, er wird eine neue Schöpfung werden. Das Alte wird vergehen, es wird alles neu werden, sondern er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Es handelt sich also um eine Tatsache. Es muss definitiv eine Veränderung vorgegangen sein an uns, in Christus vor Gott. So eine gnadenvolle Platzierung vor Gott, der ja wollte, dass wir das Heil gewinnen in seinem Sohn und der das heute noch und auch morgen will, da wäre es doch schade, das tagtägliche Heil dabei leichtfertig ungenützt zu lassen. Zwar beim Lesen davon innerlich angenehm berührt, aber ohne die praktische Wirkung anzuerkennen, die sich in unserer Neuschöpfung auswirkt und die wir stündlich in der Praxis nützen können, sollen, müssen, zur Ehre unseres Schöpfers und Vaters, ohne uns dabei selber etwas zugute zu halten, denn unsere Neuschöpfung liegt, wie all unser Heil, im Gesamten wie auch im Detail nur in Christus und nirgends sonst und nicht in uns selber. Weil das aber von den meisten nicht konsequent so akzeptiert wird und trotzig immer wieder die eigene Person für wichtig geachtet wird und das umfassende Heil in Christus so mehr oder weniger hintangesetzt wird, führen viele Christen ein Alltagsleben, das Gott weit mehr verunehrt, als sie es je auf irgendeine Weise wieder gut machen können. Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch wird ernten, was er sät, steht in Galater 6, 7. Das ist uns allen bekannt, aber wie oft leben wir im Alltag nicht aus dem, was Christus uns darbietet? Wie lange wird das so gehen? Machen wir wieder den Fehler wie damals das Volk Gottes, das partout nicht ins gelobte Land hinein wollte, außer zwei, die praktisch geglaubt haben? Achten wir unsere Errettung in Christus so gering, dass sie keine oder wenige Auswirkung zeigt im praktischen Zusammenleben, in den kleinen Dingen des Alltags? Und am Ende steckt dann so ein Christenmensch in einer tragischen Situation. Denn einer der Gedanken, die viele dann am Sterbebett beunruhigen könnten, ist die Erinnerung an die viele Zeit in ihrem Leben, die sie in nichtiger Tätigkeit verschwendet haben. Wobei wir absichtlich hier die Möglichkeitsform verwendet haben. Wir haben gesagt, könnten, sie könnten uns beunruhigen. Das mag auch so werden bei etlichen. Und es wird eine sehr unangenehme Sache sein. Und recht überraschend für jene, die es bis dahin weiter versäumen, in die Ruhe einzugehen, in Christus, in die einzig wirkliche Ruhe, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Aber leider beanspruchen viele Christen ihr Leben lang nicht seine Gnade dazu, obwohl sie da wäre für uns, Tag für Tag. Unsere Ruhe ist ja Christus selbst im Alltag. Aber wir haben ja immer so viel zu tun, nicht? Und wir haben nicht die Zeit, den Blick aufzuheben, oder? Und dann wissen Glaubensgeschwister, die seelsorgerlich bei gläubigen Christen am Sterbebett gesessen waren, viel Schreckliches zu berichten von allen möglichen und unmöglichen Angriffen in der letzten Stunde. Da kommen plötzlich und völlig unerwartet Erinnerungen hoch aus der Kindheit, unbereinigte Dinge aus der Schulzeit. Es handelt sich um gestohlene Jausenbrote, um nicht zurückgezahlte Kleinstbeträge an Schulkollegen, um plötzliche Erinnerungen an einen bestimmten Ungehorsam im Elternhaus. Und vor allem um eines, jahrelang mitgeschleppte Unversöhnlichkeit. Das und undenkbar viel mehr sind feurige Pfeile des Widersachers, die er kurz vor unserem letzten Atemzug abschießt. Er weiß sehr wohl, die hilflose Situation zu nützen, zu unserem Unwohl. Ganz individuell und treffend schrecklich. Unsere Schwachstellen kennt er besser als wir selber. Und so wärmt er Vergessenes und Verdrängtes, aber auch bewusste Sünden gezielt auf in den letzten Minuten. Sehen wir uns vor. Ja, wie? Lassen wir dazu jenen heimgekehrten Glaubensbruder zu Wort kommen, der seine letzten Stunden dazu genützt hat, aufzuzeigen, wie klein das Kleine ist und wie nur das wirkliche Größe hat, was für Gott groß ist. Wir haben im Eingang den Begriff nichtige Dinge angeschnitten, mit denen sich zweifellos viel, viel Zeit vertun lässt, auch in einem ausreichend langen Christenleben. An sich würden ja schon ein paar vergeudete Tage oder Stunden im Christenleben genügen für ein schlechtes Gewissen zum Ende hin, nicht wahr? Und wenn wir da erst an die vergangenen Jahrzehnte eines Gläubigen denken, der bereits als Jugendlicher zum Glauben gekommen ist, aber jedem von uns ist ja klar, wo wir da selber stehen, was unsere Geschichte betrifft. Nun ist es aber nicht so, dass ein Christ den kleinen Dingen im Alltag nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken soll, vor Gott in Christus. Ganz im Gegenteil, die sind genauso wichtig wie die Großen, so wie wir sie für uns bezeichnen. Es ist Gottes ausdrücklicher Wille, dass wir uns täglich mit einer Menge von Kleinigkeiten beschäftigen, aus denen ja zum größten Teil unser ganzes Erdenleben besteht. Denn die Gewissenhaftigkeit und Treue, die mit der wir unsere kleinen Pflichten erfüllen, ist ein besserer Maßstab für die Echtheit unserer Nützlichkeit vor Gott, als die Art, wie wir unsere großen Pflichten verrichten. Denn bei den kleinen Pflichten, da haben wir nur Gott und uns selber zum Zeugen. Und eventuell Menschen, die uns nahestehen, während wir bei der Erfüllung der großen Pflichten uns auf einer Bühne sehen, wo wir uns selber nur zu gut gefallen und damit unseren Hochmut nähern, in der Arbeit, vor dem Chef oder in der Nachbarschaft und so weiter. An sich ist nämlich nichts klein oder groß. Erst das Gewicht, das wir einer Sache beimessen, von uns aus, macht sie groß oder klein, nicht wahr? Für Gott sieht das ja völlig anders aus. Für ihn ist das, was wir klein nennen, ebenso groß wie das, was wir das Größte nennen. Und das Größte ist für ihn genauso klein wie das, was wir für das Kleinste halten. Für den unendlichen, ewigen Gott gibt es diesen Unterschied nicht, den wir machen mit klein und groß. Denken wir darüber nach, das lohnt sich. Das ist vielleicht eine treue Hausgehilfin, die aus Liebe zum Herrn das ihr anvertraute Kind mit zärtlicher Sorgfalt betraut und betreut. Diese Frau tut etwas Großes. Davon merkt sie zwar nichts, aber Gott wird ihre Treue belohnen. Und das ist vielleicht ein hochrangiger Politiker, der aus Eigenliebe und Ehrsucht nach höchsten Ehren in der Welt strebt, und der tut vor Gott etwas sehr Minderwertiges, Schädliches. Und in der Ewigkeit wird ihm das mehr schaden, als es ihm hier je genützt hat. Und somit ist es das Wichtigste, dass wir in alles, was wir tun, das große und erhabene Bewusstsein hineinlegen, dass wir es immer mit Gott zu tun haben, bei all dem, was wir denken, wünschen und tun. Es geht um die Einstellung, die alle Zeit alles im Hinblick auf ihn und auf die Ewigkeit tun will. Denn wenn wir bei allem, was wir tun, Gott im Herzen haben, dann werden wir ihn auch in all unsere Worte und in unsere Werke hineintragen. Und so wird sich in unserem ganzen Leben gar nichts Kleines, gar nichts Unwichtiges und damit Vergängliches finden. Um das zu erkennen und zu verstehen, müssen wir nur auf Jesus sehen, in den Evangelien, auf seinen Wandel vor dem Vater, auf sein Herzensanliegen. Denn das beste Anschauungsbeispiel gibt, wie immer, unser Herr. Gott selber macht ja absolut keinen Unterschied in der Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, die er kleinen oder großen Dingen angedeihen lässt. Er formt jeden Grashalm und jede Schneeflocke mit der gleichen Sorgfalt, mit der er die Himmelskörper, die Gestirne samt ihren Beziehungen zueinander, ihren Umlaufbahnen und ihren Geschwindigkeiten bestimmt. Er, dem nichts zu klein erscheint, er zielt immer auf die Ewigkeit. Bei allen seinen Werken, ob groß oder klein, er zielt immer auf sein Reich und auf seine Ehre. Wie sein Wort, das er an vielen Stellen beweist, wo steht, der Herr hat alles zu seiner Ehre geschaffen. Zum Beispiel in Amos 5,8 oder Offenbarung 4,11. Es gibt unter allen seinen geistigen und sichtbaren Werken keines, in das er nicht das ungeheure Gewicht unendlicher Weisheit und Fürsorge samt einer ewigen Bedeutung gelegt hätte. Das ist ein wunderbares Gebiet, das uns zum Nachdenken anregen soll, wie uns ja auch der Römerbrief anfangs sagt. Und Jesus, als der den Menschen ähnlich gewordene Gott, handelt genauso wie der Vater. Der Heiland nimmt nicht nur arme kleine Kinder bei sich auf, die man zu ihm bringt, die doch von den Jüngern für so unwert geachtet worden sind, sondern er wertet auch die Überreste der Fische und Brote, weil er nicht will, dass etwas umkommt. Und das tut er nach der Stunde, in der er gezeigt hat, wie seine segnenden Hände alles beliebig mehren können, die Brote und die Fische, und so auch das Heil und das innere und äußere Sehvermögen geistlich und leiblich Blinder. Er gibt es denn ein Gotteskind, das sich nicht am Tun des Schöpfers erfreut, an allem, was es diesbezüglich erkennen kann? Ist nicht ein Spaziergang im Regen für uns ein Moment zum Aufheben der Seele zu ihm? Oder ein fallendes Blatt im Herbst mit seinen leuchtenden Farben, das sowohl den Luftraum wie die Schwerkraft nützt, um dann in der kommenden Zeit zu sterben und von Mikroorganismen zu Erde verwandelt zu werden, damit neues Leben entstehen und anderes wachsen kann? Bist du noch nie niedergekniet im Duft einer Trockenwiese oder auf einem Waldboden, anbetend, dankbar, die gute Waldluft atmen zu dürfen, die der Herr dich genießen lässt, die Kühle eines Morgens, den Himmel mit all seinen herrlichen Wolken? Ja, ist Gott irgendetwas zu groß oder zu klein? Heben wir doch die Augen auf. Macht er einen Unterschied zwischen schwierig und unschwierig, so wie wir? Hätten wir denn nie die Bienen oder die Ameisen beobachtet? Beide ein kleines und doch großes Volk, herrlich geschaffen, zu emsiger Arbeit, Wunder der Natur. So empfinden wir doch, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen können. Aber macht es für ihn einen Unterschied? Achtet er die Namen, die wir den Dingen gegeben haben? Benutzt er Begriffe wie Chemie oder Physik, wie Atom oder Molekül? Ist es ihm schwer, etwas in vierfacher Erscheinungsform zu schaffen wie das Wasser? Ist etwas größer oder kleiner für ihn, der die Erde über dem Nichts aufhängt? Wer von uns hat nicht Gottes Reden an Hiob ab dem 38. Kapitel besonders lieb? Wie oft bin ich innerlich gesundet in schweren Stunden an diesen eindringlichen Worten, wenn er fragt, wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Und alles Folgende. Oder knüpfst du die Bande des Siebengestirns? Oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Und ist er in seiner Herrlichkeit nicht auch dasselbe in seiner Menschwerdung, in seiner Erlösungstat, in seinem Leiden für uns abgrundtief verlorene Sünder? Hat er nicht die große Kluft für uns überwunden? Er war es, er ist es, der in seiner Erlösung durch Tod und Auferstehung und Himmelfahrt die größten Werke vollbracht hat. Das alles tut Gott in ein und demselben Geist. Sei es, dass er Mensch wird, dass er uns erlöst, sei es, dass er für uns leidet, für uns aufersteht und gen Himmel fährt, sei es, dass er verweilt, um kleine Kinder zu segnen, um die Brocken der Brote und Fische einsammeln zu lassen oder ein heilendes Trostwort an Betrübte zu richten oder einem Dürstenden einen Trunk lebendigen Wassers zu reichen, sei es, einen Gefallenen aufzurichten und wieder auf den Fels zu stellen, der er selber ist, sei es, dass er den schlimmsten Sünder zur Buße und zum ewigen Leben bringt, mit einem Wort, das ist unser Herr, der immer und überall in all seinen Handlungen Gott, die Ewigkeit und die Ehre seines Vaters vor Augen hat. Und darum haben wir in den Evangelien auch den Eindruck, dass Jesus auf allen seinen Wegen und was immer er auch sagt und tut, stets sein Haupt im Himmel hat und nur mit den Füßen auf der Erde wandelt und dass er, wenn er von dem spricht, der im Himmel ist, gleichzeitig von sich selber spricht. Denn so, wie in seiner Seele alles erhaben ist, so erhaben ist er auch in jedem seiner Werke und in jedem seiner Gedanken. Das ist das himmlische Original und zeitgleich das irdische Vorbild, das uns gegeben ist. Und so sollen auch wir wandeln, nicht irgendwelchen Nichtigkeiten frönen, nicht den fleischlichen Lüsten und Begierden oder der Ehrsucht Folge leisten, nein, unser Herz soll erfüllt sein von Gott, von seiner Ehre, von seiner Liebe und von dem Werk Jesu zur Ehre des Vaters, zum Heil der Menschheit und damit auch zu unserem Heil. Denn wir sind von Gott neu geschaffen in Christus, um seinem Bild ähnlich zu sein. Und so sind wir jetzt dafür gebaut, in jedes Werk, das der Vater für uns bereitet hat, Gott und die Ewigkeit hineinzulegen, weil wir diese Stellung innehaben. In Christus, vor Gott, ob uns nun etwas klein vorkommt oder groß. Der Christ wird daher in allen Reden und Handlungen diese wahre Größe zeigen. Im Bild Gottes sind wir neu geschaffen in Christus und damit trägt jedes Kind Gottes das Licht Jesu in sich und verbreitet es auch, unbewusst. Wo ein Christ auch geht und wer immer ihm begegnet, ob auf der Straße, in der Gesellschaft, bei Tisch, im Gefängnis, auf der Höhe des Ruhms oder im tiefsten Leid, immer wird man bei ihm den Eindruck haben, dass er ein Mensch ist, der Gott sucht und der zur Ehre Gottes lebt. Sei es in guten oder in bösen Tagen, sei etwas als klein oder groß angesehen. Soweit die von Gott gegebene und von Gott bestätigte Tatsache. Aber ach, wie erhaben und wie glücklich wäre doch jeder Christ, wenn er in der Praxis frei wäre von böser Lust, von Neid und Unruhe, von allem anderen, was seine Seele so trübt. Wie würden wir das Evangelium ziehen, wenn wir immer so mit Gott wandeln würden, wie uns sein Wort den Henoch, den nützlichsten unter den Urvätern, vor Augen stellt? Und wie hoffnungsgewiss würden wir allen Widersachern den Mund verschließen und wie viele Seelen würden so durch das mutmachende Vorbild eines für Gott abgesonderten Lebens im Alltag zum Heiland geführt werden. überzeugender und weit über alles Reden und Predigen hinaus. Wie würde das Klein und das Groß völlig gleich an uns wirken, vor den Leuten wie bei unserem Vater? Aber wo sind solche Christen? Wie viel leichter würden sie zu finden sein, wären sie doch wahre, aufrichtige Christen, die in der Todesstunde ihre Seele dann ganz ruhig und gewiss in die Hand ihres Herrn legen und sich ganz auf ihn verlassen, weil sie sich nicht mehr haben beherrschen lassen durch jahrelanges kleinliches Streben in Habgier und Machtgier und Missgunst anderen gegenüber, in großer Ungeduld, in ihrer Trübsal und durch stetes Widerstreben gegen Demütigungen und auferlegte Lasten im sanften Joch unseres Herrn, weil sie nicht verstimmt waren aufgrund irgendeiner erlittenen Kränkung oder gar nur wegen eines falsch gedeuteten Wortes oder wegen eines unbedeutenden Vorfalls, der dann im Tod, ja sogar nach einer Stunde schon, gar keine Spur mehr hinterlässt. Wie klein ist doch die Zahl solch standhafter Christen immer gewesen. Entsprechend hoch ist dafür die Zahl verunsicherter Christen auf dem Sterbebett. Man zitiert gern das Wort von der kleinen Herde, strebt aber meistens doch nach der großen. Wem gilt nun das Wort Jesu, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Doch nur den für ihren Herrn abgesonderten Kleinen, die, wie er, nie den geringen Anfang missachtet haben und die kleine Menge, zwei oder drei, haben wir also Acht, dass uns nicht unsere jahrelangen Fehlschlüsse und Versäumnisse einholen und uns zur Verzweiflung treiben, denn wenn dann unsere Sinne geschwächt sind und wir erinnert werden von unseren Nichtigkeiten an das Urteil Jesajas, da steht im Jesaja 5, daher hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und was da lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. So wird gebeugt der Mensch und gedemütigt der Mann und die Augen der Hoffärtigen werden erniedrigt. Aber der Herr der Heerscharen wird hoch sein im Gericht und Gott der Heilige sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und da werden dann Lämmer weiden auf ihrem Weideplatz und Fremde sich nähern in den verwüsteten Fluren der Fetten. Lämmer, sagt das Wort, Lämmer. Und keine gräulichen Wölfe und auch keine Spaßvögel, keine Hopi-Christen, was immer das für den Einzelnen bedeutet. Heute, wenn wir seine Stimme hören, heute noch weist der Herr uns den Weg, immer noch lehrt und leitet er die Seinen und ruft auch uns zu, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen, so in Sprüche 3. Aber wie klein ist doch die Zahl derer, die in Gottesfurcht im Alltag ihre Freude am Herrn haben und in all ihren Wegen und Werken an ihm hängen. Das aber, liebe Freunde, ist der Hauptgrund, warum dem Evangelium von seinen Bekennern so viel Schaden zugefügt wird und weshalb man den Christen nachsagt, dass auch sie nur dem nachjagen, wonach alle Welt jagt. Und wie deutlich beweist die Kirchen- und die Familiengeschichte dieses Verhalten. Wie wenige unter uns geben im gewöhnlichen Alltag, in der Tagesarbeit, in den kleinen Gelegenheiten, ganz praktisch jetzt ihr eigenes Leben preis, wie die Schrift sagt, als unser durch Christus am Kreuz entwertetes Leben. Jesu Bedingung ist ja, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Praktisch preisgeben, haben wir gesagt. Denn theoretisch stimmt man dem ja gerne zu, in einer Bibelstunde oder auch jetzt in der Predigt. Aber wie wenige denken heute und morgen daran, ihre eigene Ehre und ihre Kompliziertheit auch nur für die Praxis eines Tages wirklich abgetan zu sehen, um in den alltäglichen Lebensbedingungen nur noch durch und für Christus zu leben und so das Wort zu erfüllen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, wie Paulus in Philippa 4 schreibt. Und so wird das herrliche Evangelium vom Sohn Gottes tagtäglich von denen verletzt, die einmal händeringend ihren Frieden und ihr Heil in diesem Evangelium gesucht haben, obgleich sie wüssten, dass ihr Leben aus Gott und die ihnen in Christus verliehene Kraft dazu benützt sein soll, die Frohbotschaft vom Heil in Christus zu Ehren zu bringen. So führt das im Alltag, in den vielen Kleinigkeiten, ohne Murren, bei jeder zweiten Meile, die zu gehen ist, vor dem Herrn, in der Küche, in der Waschküche, in der Werkstatt, im Büro und im Keller. Warum wandeln wir hier nicht auf Erden, mit erhobenen Augen, das Antlitz zum Himmel gerichtet, wie unser Herr, der unser ewiges Leben ist? Wir können doch, während wir mit den Füßen auf der Erde wandeln, sozusagen schon im Himmel atmen und von dort Weisung und Kraft empfangen für all unser Tun und Lassen, für das ganze Leben, tagtäglich. Der Bruder dort auf dem Sterbebett, der hob noch einmal an, zu den Umstehenden zu reden. Ach, würdet ihr doch noch rechtzeitig bedenken, wie alle Trugbilder dieser Welt im Angesicht des Todes vergehen und wie sich dann alles in seiner wahren Gestalt zeigt, wie klein das Kleine ist und wie nur das wirkliche Größe hat, was für Gott groß ist. Ach, wenn ihr wüsstet, wie sehr man bereut, wenn man da liegt, dass man nicht treuer dem Heiland nachgefolgt ist und nicht Stunde für Stunde für Gott gelebt hat. Auch ihr würdet noch heute, noch in diesem Augenblick, ja jetzt, eure Hand ganz neu ans Werk legen, an das von Gott so liebevoll vorgefertigte Werk für euch ganz persönlich. Aber so viele versäumen das, und an jenem Tag kommt dann die Reue, zu spät, zu spät, dann, wenn man nichts mehr bewirken kann. Jetzt in dieser Stunde noch würdet ihr Gott auf den Knien bitten, euer Leben und eure Gesinnung in Übereinstimmung zu bringen mit dem euch zugemessenen Glaubensmaß. Und es würde gelingen, ganz gewiss, so wie es allen anderen vor uns gelungen ist, die Gott ernsthaft angefleht haben darum, die es auch aufrichtig gewollt haben. Aber noch eines möchte ich euch sagen in dieser Stunde. Ein Christ, der sich seinem Ende auf Erden nahe sieht, der wird am allermeisten bedauern, dass er das Gebet vernachlässigt hat. Warum haben wir nur so wenig mit unserem Herrn gesprochen? Wie halten es denn damit die noch Besten unter uns, morgens und abends einige Augenblicke, die der inneren Sammlung dienen, mehr oder weniger gehetzt in dieser Zeit und manchmal sogar noch abgekürzt? Ja, was ist das für ein Verhältnis zu unserem Erlöser, zu unserem Eigentümer, der uns so gut gesinnt ist, der keine kleinen oder großen Dinge, keine unpassenden Momente kennt wie wir, sondern bis jetzt auf unseren Kontakt wartet. Wir suchen bei außergewöhnlichen Gelegenheiten ja das Gespräch mit ihm oder wenn wir ein besonderes Bedürfnis verspüren. Aber gibt es besondere oder weniger besondere Gelegenheiten, kleine und große? Gibt es eine intensive und gibt es eine weniger dringende Notwendigkeit zum Gebet? Ach, die vielen Jahre. Manchmal erinnert uns etwas wieder ans Gebet, damit wir nicht alles fahren lassen. Und das ist das geringe Maß, auf das sich unsere Gebetszeit dann beschränkt. Und daher stammt dann unser Mangel an Kenntnis des Herrn. Daher haben wir so wenig Kraft zum Überwinden. Darum geschieht so vieles nicht zu seiner Ehre. Und wie wenig nutzen wir die verbürgten Verheißungen anhaltenden Gebets in der Schrift. Resultiert nicht unser Klein und Groß, so wie wir die Dinge sehen und handhaben, aus dem mangelnden Kontakt zu unserem Herrn? Interessiert uns denn nicht seine Sicht der Dinge? Legen wir uns sein Wort selber aus? Ach, wir wissen nichts und haben nichts, weil wir nicht bitten. Das Gebet ist der Schlüssel, den der Vater uns in die Hände gelegt hat, uns mit ihm in Verbindung zu setzen und mit seinem Sohn, unserem Hohepriester. Und das bedeutet, alles durch das Gebet und nichts ohne Gebet. Der gewöhnliche Weg Gottes, uns viele Gnadenerweise überhaupt zukommen zu lassen, erfolgt ja erst auf Gebet hin. So sind wir doch gelehrt von Anfang an. Menschen müssen ja den Herrn Jesus anrufen, um gerettet zu werden. Und Gott wartet ab. Er wartet unser Gebet ab. Der hat sich verbürgt, unser aufrichtiges Flehen zu erhören in Christus, wie in Jeremia 29 steht, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das Gebet, liebe Freunde, ist das typischste Kennzeichen eines gesegneten Dieners des Herrn. Denn bei all ihrer Verschiedenheit haben die Diener doch generell alle denselben Zug an sich. Sie sind Menschen und sie waren Menschen, die im ständigen Kontakt mit dem Herrn bleiben. Das heißt, sie beten dauerhaft und inbrünstig, wie Jakob, der eine ganze Nacht mit dem Herrn ringt, bis er meint, ihn überwunden zu haben. Und der Herr gibt sich freudig diesem Sieg hin, damit sein Diener im Glauben geübt wird. Denken wir beim Gebet an Mose und an Samuel. Den beiden stellt Gott selber das Zeugnis achtbaren Gebets vor seinem Thron aus, wenn er sagt in Jeremia 15, selbst wenn Mose und Samuel vor mich hintreten, so wollte ich doch mein Herz diesem Volk nicht zuwenden. Aber die beiden haben ihr Zeugnis weg. Das Beter. Betrachten wir die Gebete Davids. 72 Psalmen hat Gott uns von ihm erhalten. Und in Summe stützen mit den Psalmen 150 wohlgeformte Säulen seit Jahrtausenden jeden wahrhaftigen Beter als nahrhafte Speise für unsere Seele. Ich weiß nicht, sprach der Mann auf dem Sterbebett, ob ihr euch durch diese Vorbilder und Beispiele auch so tief gedemütigt seht wie ich mich. Ich jedenfalls fühle mich unaussprechlich niedergedrückt, wenn ich zurückblicke auf meine Gebete, was sie gewesen sind. Und was sie hätten sein sollen. Wir, die wir ja wenige sind in unserem Wirkungskreis, wir würden das sein, was die Männer in der Geschichte der Heiligen Schrift und der gläubigen Gemeinde zu ihrer Zeit gewesen sind. Wenn wir so beten würden wie sie, und wenn wir uns jetzt nicht sagen würden, das war ein besonderes Vorrecht, das Gott denen gegeben hatte, sondern wenn wir einfach nur bitten würden, Herr, lehre uns beten, denn da würden viele Nichtigkeiten mitsamt dem Ich-Dienst dahinschwinden bei uns. Kleine und große Dinge würden auf die gleiche Ebene kommen. Wenn ich, sagte der Mann auf seinem Lager, wenn ich dem Leben zurückgegeben würde, dann wollte ich weit weniger mir selbst vertrauen und mit Gottes Hilfe viel mehr mich auf das Gebet verlassen als auf meine Arbeit. Freilich ist es unsere Aufgabe, unsere Arbeit recht zu verrichten, aber unsere Arbeit kann nur gut gelingen, wenn sie sich auf das Gebet stützt. Nicht, als sei Gebet eine Leistung vor Gott, sondern ein Herzensbedürfnis. Gebet ist die natürliche geistliche Haltung vor ihm, eine andauernde Verbindung zum Herrn, die nicht unterbrochen sein will. Oh, meine Freunde, die ihr noch im Besitz eurer vollen Lebenskraft seid und genügend Erdenzeit vor euch habt, ihr, denen das Ende der Laufbahn hier noch ferne scheint, ergreift doch jetzt die Gelegenheit, tretet ein in ein neues Gebetsleben. Geht nicht weg von hier ohne die Bitte, Herr, lehre mich beten. Die paar Kinder Gottes, die hier versammelt sind, in einfältiger Gesinnung auf unseren Herrn Jesus hin, die würden trotz all ihrer Schwächen und Gebrechen weitaus mehr bedeuten für das Kommen des Reiches Gottes und für das Wohl der Menschen, weit mehr als eine große, mit glänzenden Gaben ausgerüstete Menge, allein schon deshalb, weil jeder Gedanke an eitle, nichtige Größe im Reich Gottes für immer verbannt wäre aus unseren Herzen. Und das war sein Wunsch zum Ende seiner irdischen Tage hin. Das war das Gebet eines scheidenden Gottesmannes für die Umstehenden an seinem Sterbebett, wozu er noch abschließend bemerkte, das ist die Bitte, die ihr füreinander und auch noch für mich an Gott richten sollt, dass ich während der restlichen Zeit, die mir noch vergönnt ist hier, nur daran denke, zur Ehre Gottes und für das wahre Wohl meiner Mitmenschen zu leben, damit auch zu meiner ewigen Glückseligkeit, damit ich in Frieden eingehen darf, zur Freude meines Herrn. Jetzt noch ein Gedicht aus dem Französischen übersetzt. Ich liege, Herr, vor deinem Angesichte, um deinen heil'gen Sinn mir zu erflehen, mach in mir alles eigene zunichte und lehr mich, deinen Willen zu verstehen. Ich will nicht mehr die Schatten, die zerfließen, den Trug, den eitlen Schein, der bald vergeht. Herr, deinem Lichte will ich mich erschließen. Gib mir das Leben, das in dir besteht. Die eitle Lust soll nimmer mich betören. Ich will, o Herr, in deiner Weisheit stehen. Lass mich doch fassen und auf dich nur hören, dich nur umfangen und stets auf dich nur sehen. Ich möchte lieben, doch mit deiner Liebe. Ich möchte leuchten, doch mit deinem Licht. Ich möchte brennen, doch mit heiligem Triebe. Schenke mir's, Herr, was dein Wort verspricht. Lass mich nach deinem heiligen Bilde leben, ja nur in dir und nur für dich allein. Denn dahin geht mein Trachten und mein Streben. Gib mir dies eine, und dann ist alles mein. Ein Wort noch als Geleit auf unserem weiteren alltäglichen Pilgerpfad dem Lamme nach. Streben wir eifrig danach, uns Gott als bewährt zu erweisen, als Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen und die das Wort der Wahrheit recht teilen, so im 2. Timotheusbrief. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Amen.